ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Kinderbücher sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein nachhaltiges Fashion-Label, das mitwachsende Kleidung für Kinder und Erwachsene fair in Deutschland produziert. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Hattest du so eine Gemeindebücherei als Kind? Oder wo bist denn du an Bücher gekommen? Und hast du überhaupt gern gelesen?
Ich hatte ja das Privileg, in einer Schule aufzuwachsen. Also meine Eltern waren ja beide Lehrkräfte und Mentoren, Mentorin in einem Landerziehungsheim. Und da gab es eine richtig große Schulbibliothek. Und die habe ich sehr geliebt. Da bin ich sehr, sehr oft hingegangen und habe mich durch die komplette Kinderbuchabteilung gelesen und habe dann auch noch so rechts und links geguckt, was ich sonst noch so finden kann. Habe auch immer sehr, sehr gerne Psychologie heute und solche Sachen da gefunden und gelesen. Fand ich damals schon spannend. Ja, und ich war eine totale Leseratte als Kind. Also tatsächlich das, was man sich oft vielleicht aus Elternperspektive so wünscht. Ich habe in der ersten Klasse angefangen zu lesen und nicht mehr damit aufgehört. Und teilweise war das wirklich exzessiv. Also ich habe teilweise 40, 50 Bücher im Monat gelesen. Also natürlich Kinderbücher, ne? Die sind ja noch nicht so dick, aber das war extrem. Und ich bin dann auch später, als wir nicht mehr in dieser Schule gewohnt haben, Stammkundin gewesen, dann in der Stadtbücherei, habe da ganz, ganz viel gelesen. Hab dafür auch sehr viel Lob und Anerkennung bekommen, immer so von außen. Also ich hatte immer so das Gefühl, alle Erwachsenen fanden das was ganz Tolles, dass ich so ein leseverliebtes Kind war. Und du?
Ja, wir hatten auch so eine Gemeindebücherei, benannt nach so einer lokalen Kulturpolitikerin, die schon wahrscheinlich längst verstorben war. Und da habe ich mich tatsächlich auch mehr oder minder durchs gesamte, ich sehe das heute noch so, diese gesamten Regalmeter der Kinderliteratur gelesen. Links waren dann die Serien, welche Pferde und TKKG und drei Fragezeichen. In der Mitte dann so die einzelnen Romane und rechts ging es dann schon so zu den Erwachsenen. Da hört es dann irgendwie auf, da gab es auch genau Zeitschriften weiter hinter, dann die Zeitgeschichte. Also ich kann dir auch diesen Raum Bibliothek, könnte ich heute wirklich nachmalen, wie hat der Teppich gerochen und wo stand da was.
Ja, ja.
Und also ich war da sehr, sehr oft, genau, auch immer mit diesem maximalen Ausleihen von so und so viel Büchern für so und so viele Tage. Also ich habe wirklich, glaube ich, auch viel gelesen. Und erinnere gleichzeitig so eine gewisse Angst immer vor den Bibliothekarinnen. Kennst du das? Also so dieses, da gab es eine, die war schon so ein bisschen älter und die hatte auch sowas im Gesicht. Und da war immer dieses, oh Gott, hoffentlich habe ich alles und hoffentlich muss ich jetzt nicht irgendwie nachzahlen und hoffentlich sind die Bücher noch, hoffentlich merkt sie nicht, da ist jetzt irgendwas eingerissen in dem Comic oder so. Das war schon auch immer so eine Institution richtig so für mich.
Ja, ja. Also unsere Bibliothekarin war mega nett und dadurch, dass es eben auch eine Schulbibliothek war, war das so, da waren normalerweise viele ältere Kinder, also diese Schule, in der meine Eltern gearbeitet haben, ne, also die Ursprungsschule, kann ich auch erzählen, ist halt so ein evangelisches Landerziehungsheim, da gingen damals Kinder ab der 5. Klasse hin. Mittlerweile gibt es da auch eine Grundschule, aber als ich da gelebt habe, war das noch nicht so. Und wenn ich dann da so als 6-7-Jährige hinstapfte, dann war das was Ungewöhnliches, ne? Und die Bibliothekarin dort, die waren da ganz angerührt davon, dass da so ein junges Kind ankommt und sich in den Rucksack vollpackt mit Astrid Lindgren-Büchern so. Und ich könnte dir auch noch ganz genau beschreiben, wie es da aussah, wie es da gerochen hat, wie der Boden war, wie die Regale waren. Also das ist wirklich eine richtige Kernerinnerung so für mich. Und was ein Paradies das auch war, ne? So inmitten von Büchern zu sitzen. Manchmal habe ich auch direkt dort schon losgelesen sozusagen. Ja, ja. Also gar nicht praktisch nur die Bücher mitgenommen, sondern gleich auch dort mich hingesetzt und schon mal auf dem Boden bis angefangen zu lesen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich einfach auch in einem Haushalt groß geworden bin mit unfassbar vielen Büchern. Meine Eltern haben ja beide unter anderem auch Germanistik studiert und waren große Literaturfans selbst. Und ich bin in einem Haushalt mit tausenden Büchern groß geworden und auch mit einer unglaublichen Fülle an Kinderbüchern. Also für meine Eltern war immer klar, sowas wie Spielzeuge, ne, gibt es klassischerweise zweimal im Jahr eben als Geschenk, also zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Aber Bücher braucht man auch zwischendurch. Bücher sind wie Lebensmittel. Die muss man einfach auch regelmäßig nachkaufen, so. Und da war immer eine große Großzügigkeit tatsächlich auch da. Also ich durfte relativ oft, wenn wir mal wo waren, wo es eine Buchhandlung gab, ich bin ja so ländlich aufgewachsen, dass ich gar nicht so oft bei der Buchhandlung vorbeikam, aber wenn, durfte ich mir oft auch ein Buch aussuchen, habe das sehr geliebt, habe meine eigene Bibliothek sozusagen gepflegt und ich habe tatsächlich auch noch relativ viele Bücher aus meiner eigenen Kindheit jetzt heute hier und lese die auch mit meinen Kindern.
Und du meinst so DTV Junior oder was meinst du?
Oh Gott, also es war natürlich schon so, das habe ich jetzt gerade gedacht, als du TKKG gesagt hast, ich glaube, dass ich schon ein bisschen damit aufgewachsen bin, mit dieser Idee, ich muss auch gute Kinder- und Jugendliteratur lesen. Also tatsächlich waren so Serien, ne, so was damals sehr beliebt war, Pizzabande und so, hatte ich schon auch, durfte ich auch lesen. Ich habe auch Honey und Nanny gelesen und so weiter. Aber ich sag mal, der Fokus lag eher auf diesen AutorInnen, die Kinder- und Jugendliteraturpreise gewonnen haben. Also ich habe Astrid Lindgren gelesen, ich habe alles von Michael Ende gelesen, ich habe James Criss gelesen, ich habe diese ganzen großen Kinderliteratur-Helden und Heldinnen sozusagen gelesen. Christine Nöstlinger, alles, was es gab, Peter Hertling, so.
Ich glaube, für mich hat sich das gar nicht so unterschieden als lesendes Kind. Also das hat sich wild vermischt zwischen, ja, damals war es Friedrich, Band 27 von 3 Fragezeichen Kids, meets irgendwie Pausewang, meets was weiß ich. Also das ging, glaube ich, in Erinnerung.
Pausewang habe ich ja gehasst. Ich habe schon öfter gedacht, ich müsste mal eine Selbsthilfegruppe der Pausewang-Traumatisierten gründen, weil das war wirklich...
der Atomkriegstraumatisierten oder was meinst du?
Boah, das war so schlimm. Also das war ja damals so im aller politischsten Sinne so diese Literatur, die irgendwie durch Abschreckung Kinder und Jugendliche sensibilisieren sollte für Gefahren ihrer Zeit und oder auch schlimme Sachen in der Vergangenheit. Es gibt ja auch die Reise von Gudrun Paugesewang, was einfach die Reise eines jungen Mädchens ins Konzentrationslager beschreibt. Und am Ende wird sie halt vergast, so, das ab 11. Und das war halt auch schon eine sehr, sehr krasse Kinder- und Jugendliteratur, die es damals so gab und die einfach so als zumutbar galt, auch für relativ junge Kinder. Und boah, ich werde das nie vergessen, dieses Buch, Die Wolke heißt das, ne, wo das Atomkraftwerk explodiert und wo dann so eine Familie da auf der Autobahn gerade ist, auf dem Weg zu den Großeltern, als dieser Atompilz da so hochgeht und die Mutter ist schwanger mit einem Kind und dann kommt dieses Kind später in so eine Art Höhle zur Welt und dann kommt dieser Satz, meine kleine Schwester Jessica Martha hatte keine Augen. Boah, wer schreibt denn sowas?
Oh Gott.
Und dann bringt der Vater dieses Neugeborene um.
Oh Gott, Dora, Triggerwarnung vor diesem Entschuldige, Podcast.
Entschuldige, aber also, ich sag's ja,
du hast recht. Ich habe das natürlich auch gelesen, aber das habe ich tatsächlich verdrängt. Okay.
Das war so schlimm. Also mit Gudrun Pausewagen habe ich wirklich eine persönliche Rechnung offen. Da bin ich heute sehr vehement darin, dass ich glaube, dass diese Art von Kinder- und Jugendliteratur niemandem gut getan hat und dass die auch nichts beigetragen hat zur Verbesserung der Lage, weil wenn du sowas liest mit 11 oder 12 oder 13, klar bist du dann überzeugt, Atomkraft ist scheiße oder sowas, aber was sollst du denn damit machen in der 6. Klasse? Also du bist in der absoluten Hilflosigkeit und Überforderung und Angst drin und das empfand ich als überwältigend und lähmend und ganz schlimm.
Boah, wow, okay. Ja. Ich meine, bin voll bei dir. Ich krieg mich gerade nur nicht mal ein, stimmt. Diese Szene ist wirklich legendär. Und diesen pädagogischen Impetus, den hat ja Kinder- und Jugendliteratur ja manchmal auch nicht bis heute verloren. Ne? Also ich finde, so in manchen Büchern riecht man das schon an.
Ja,
so,
das hat nach meinem Empfinden sogar zugenommen. Also gerade so in den letzten Jahren in vielen Bilderbüchern fällt mir das auf. Und ich bin da immer so ein bisschen ambivalent, weil ich einerseits das so schön finde, dass immer mehr AutorInnen auch versuchen, ich sag mal so, die Ideen zugewandter Elternschaft, ne, und wertschätzender Kommunikation und so in die Kinderliteratur auch mit einzubringen. Und es ist ja total gut, dass Eltern auch nicht mehr fast standardmäßig die sind, vor denen man alles verstecken muss und die eigentlich nur so als eine Art, ja, Spaßverderber im Hintergrund so auftreten. Und gleichzeitig, ich kann diese Bücher, in denen dann Eltern noch mal so ganz pädagogisch wertvoll erklären, warum sie wütend geworden sind und so, echt manchmal auch kaum vorlesen, weil ich dazu denke, ist das jetzt hier noch Kinderliteratur, die Spaß machen soll? Soll das jetzt noch die Kinder unterhalten? Oder will man sich jetzt sozusagen hier nur so rückversichern, quasi auf der richtigen Seite zu stehen und eher den Eltern, den Vorlesenden noch mal so signalisieren, so geht's.
Macht man
und
das.
Es gibt schon sehr, sehr viel, ja, pädagogisierende Kinder- und Jugendliteratur, die manchmal dann auch auf Kosten, finde ich, von Freude am Fantasieren, Freude an Sprache, Freude an Quatsch auch so passiert ist. Das hat alles so einen heiligen Ernst dann oft. Und ich habe eben auch das Gefühl, ne, also wir haben eine riesen Bandbreite an Kinder- und Jugendbüchern bei uns zu Hause. Das ist sicher bei euch ähnlich, auch berufsbedingt. Man kriegt dann ja auch viel zugeschickt. Dass unsere Kinder da oft so einen richtig feinen Riecher dafür haben. Im Sinne von, ist das jetzt wieder so ein Buch, in dem ich irgendwie was lernen soll? Oder ist das ein Buch, das einfach auch Spaß machen darf? Und die sagen dann oft so, oh, das ist jetzt wieder so ein wertvolles Buch. Und das wertvoll ist eher nicht positiv gemeint.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja. Ist ja auch bei den Büchern für die bisschen Älteren so, dass dann da oft natürlich die Verlage auch schielen, so auf das Thema Klasslektüre. Das ist ja der Traum jedes Verlages. Du schaffst es, dass ein Titel Klasslektüre ist, weil wenn er mal Klasslektüre geworden ist, was super, super, super schwierig ist, dann weißt du, die nächsten Jahrzehnte hast du einfach eine Bank, die du immer weiterdrucken kannst. Also,
na klar.
Also mein Sohn hat wieder Die Welle gelesen in
immer
der Klasse.
Noch. Wahnsinn.
Wo ich dann schon so war, so, echt jetzt? Also, um echt zu sein, ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß schon noch ungefähr, worum es geht und so, aber ich dachte nur so, es muss doch zwischen, was weiß ich, ich tippe jetzt mal ganz grob, ich weiß es nicht, ungebildet, Mitte der 80er ist es erschienen oder so, ja, bis jetzt, sagen wir, was haben wir, 20 irgendwas, muss es doch ein paar Jugendbücher gegeben haben, die sich auf, also ich weiß, dass es gibt, die sich auf, ja, nochmal auf heutigere Art und Weise mit den Themen, wie entsteht Ausgrenzung, Faschismus und so weiter beschäftigen. Aber das liegt natürlich an so Dingen wie, ja, wie halt Lehrer die Lektüre dann auswählen und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt nicht heute nicht hin, aber ja, moralisierende und Literatur the cause, das gibt's halt einfach auch aus diesem Grund. Ne?
Ja,
das ist der Kauf
und natürlich muss ich da auch immer wieder selbstkritisch auch auf meine eigene Arbeit gucken, weil im weitesten Sinne haben meine eigenen Kinderbücher natürlich auch einen Cause, wenn du das so benennen willst, weil ich natürlich versuche, eine gewisse Haltung, einen gewissen Blick auf Kinder zum Beispiel, auf Gefühle, auf Familienkommunikation auch in meine Bücher einfließen zu lassen. Aber ich versuche selber, jetzt muss ich kurz sozusagen aus der Autorinnensicht sprechen,
bitte,
eben den Kindern und den Eltern das zu geben, was am Vorlesen Spaß macht. Ne? Also eine Geschichte, die einen reinzieht, eine Sprache, die fließt, eine Wendung, die unerwartet ist, ein bisschen was zum Lachen, ein bisschen was zum Staunen, ein bisschen was Gesprächsanlässe gibt. Und wenn da sozusagen unterliegend noch so eine gewisse Haltung, sage ich mal, transportiert wird, finde ich das aus, ne, für mich okay. Aber ich finde, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, dass das eben nicht so eine erhobene Zeigefinger-Literatur wird.
Total. Und ich glaube, die besten Texte strahlen diese Haltung halt so ein bisschen aus, aber sie steht halt nicht so fett drüber.
Ja, klar. Aber das ist natürlich ein Balanceakt und gerade bei Kinder- und Jugendliteratur ist es aber auch so, dass man eben merkt, die Spannbreite ist unglaublich groß, wobei bei Erwachsenenliteratur auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es immer noch so eine Tendenz gibt von manchen Menschen, das auch zu unterschätzen, gerade ein Kinderbuch zu schreiben, zu sagen, ach, für Kinder, das kann ja jeder, das ist ja nur ein paar Zeilen. So. Da gibt es ja auch alle möglichen Prominenten, die dann mal so ein Kinderbuch raushauen, weil sie denken, wie schwer kann das schon sein? Und da bin ich manchmal so ein bisschen stellvertretend für meine Kinder beleidigt, was da einen teilweise an Texten erreicht,
so
wo man so denkt, es ist nicht alles für Kinder schön oder spannend, nur weil es, ich sag mal, so ganz oberflächlich niedlich ist und gleichzeitig gibt es auch Kinderbücher, die sind eigentlich nicht für Kinder geschrieben, sondern da hat man ganz klar die erwachsene Kaufzielgruppe sozusagen in Blick genommen, sowohl von der Ästhetik als auch von der Sprache, als auch von der Handlung her, gehen die Geschichten eigentlich gar nicht an ihr Publikum, von dem sie behaupten sozusagen, dass das die Zielgruppe wäre. Und auch da haben meine Kinder so einen totalen Bullshit-Detektor irgendwie. Ja. Und ich habe jetzt vor kurzem, ich fand das ganz witzig, mal so eine Nachricht bekommen, da hatte ich ein Kinderbuch auf Instagram gezeigt, das ich ganz cool fand und das wir gerade neu so ein bisschen entdeckt hatten. Und dann hat mir eine Mutter geschrieben, Nora, könntest du bitte einfach auch mal zeigen, dass ihr auch sowas lest wie Paw Patrol, die Superhunde oder Peppa Woods und ihr neues Krönchen oder was? Weil ich habe immer das Gefühl, in sozialen Medien zeigen alle diese pädagogisch wertvollen Superbilderbücher und selbst da gibt es dann manchmal so eine Scham zu zeigen, Kinder fliegen halt auch oft auf diese Merch-Bücher, ne? Ninjago Bücher, was auch immer. Ja. Und das fand ich so interessant, weil wir haben die natürlich auch. Und trotzdem habe ich tatsächlich noch nie den Impuls gespürt gehabt, davor die auf Social Media zu zeigen. Nicht aus Scham, sondern eher, weil ich dachte so, die kennen ja eh alle. Das ist jetzt ja kein Geheimtipp, dass Kinder das gut finden. Hab dann aber gemerkt, nee, ich muss auch das normalisieren, dass wir hier selbstverständlich auch Situationen haben, wo wir in den Buchladen gehen und sagen, hier, du darfst dir ein Buch aussuchen. Und dann kommen wir mit so einem Gabby und Pandy Dings daraus und eben nicht mit irgendeinem Buch, das einen Preis gewonnen hat für seine ganz besonderen Illustrationen oder so.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil vorhin schon, als wir, glaube ich, so erzählten von, ach, wie viel wir beide gelesen haben und dann dieses, die große Imlau Library und so, dachte ich auch, ja, Vorsicht, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht genau in diesen Mythos-Buch so ein bisschen verfällt. Ne? Und das finde ich jetzt total wichtig, dass du das ansprichst. Dazu gehört ja auch, es gibt in der Buchbranche ja so eine verbreitete Kränkung, sagen wir mal. Und das ist, wenn du aus der Buchbranche kommst und dann hast du Kinder, die nicht lesen. Ich habe mich irgendwann vor ein paar Jahren mal auf einer Messe mit jemandem unterhalten und dann haben wir uns das so ein bisschen gestanden, weil das natürlich nur, weil du beruflich mit sehr, sehr vielen Büchern zu tun hast und sehr unterschiedlichen und hochwertigen oder nicht und abseitigen oder mainstreamigen, kann es ja trotzdem sein, oder vielleicht auch gerade deswegen, dass jemand in deinem Haushalt sagt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen oder mit, ich möchte schon Bücher, aber garantiert nicht die, die du mir da jetzt vorlegst. Mhm. Also ich habe hier auch einen jungen Leser, der diese gesamten, wie wollen wir sie jetzt nennen, hochwertigen, Der sieht es am Strich, an der Illustration, sagt, nee, das ist nichts für mich. So. Und wir können nur ganz bestimmte Typen an Literatur vorlesen und lesen. Und das ist zu 99% Wissenstitel, Comics und so Sachen, was du vorhin sagtest, so kommt aus irgendeiner Serie oder so. Also vor zwei, drei Jahren waren es dann Spider-Man-Titel und die sind wirklich, die sind sprachlich und illustratorisch wirklich ganz, ganz unten.
Ja, und das ist spannend, dass du das beschreibst, ne, mit dieser Scham. Ich glaube, das ist bei Menschen, die in der Buchbranche arbeiten, halt nochmal besonders ausgeprägt. Ne? Also du bist Literaturagent, ich bin Autorin, da hat man dann oft die Vorstellung, deren Kinder sind natürlich dann Connoisseure der neuesten Kinder- und Jugendliteratur. Das kann natürlich Druck machen.
Vor dem Frühstück. Ja,
genau. Und gleichzeitig glaube ich, auch bei Menschen, die beruflich nicht mit Büchern arbeiten, ist so dieser Glaubenssatz, diese Idee, gute Eltern haben Kinder, die gern und viel lesen. Gute Eltern lesen viel vor, haben die richtigen Bücher zu Hause und lehren ihre Kinder die Liebe zum Lesen. So, das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Das hat sicherlich auch manchmal was mit sozialen Klassen zu tun. In bestimmten Gruppen, ne, versucht man sich vielleicht auch stärker abzugrenzen als in anderen. Also das hat auch ein bisschen was mit so einem bildungsbürgerlichen Habitus zu tun. Also unsere Kinder, die hängen ja nicht am Handy. Unsere Kinder lesen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass da teilweise ganz unguter Druck auch auf Familien liegt, weil ja Kinder total merken, wenn wir irgendwas ihn unbedingt eingedeihen lassen wollen. Und das ist dann ganz oft was, wo sie intuitiv auch in so eine Abwehr gehen. Ne? Mhm. Also gerade wenn ich spüre, meine Mama, mein Papa ist Lesen total wichtig, das ist eben nicht eine Beschäftigung von vielen, kann das natürlich auch so eine allererste Abgrenzungsthematik sein, zu sagen, nee, ich lass mir das nicht so
okay
aufdrücken, weißt du?
Ja, also genau, das stimmt. Also dieses Muster gibt es natürlich grundsätzlich. Mhm. Also glaube ich, keine Ahnung, wenn ihr alle Blockflöte spielt, dann spiele ich auf jeden Fall nicht Blockflöte, mhm, um mich irgendwie abzugrenzen. Das mag auf jeden Fall sein. Ich finde aber diesen Punkt, Lesen ist ganz unterschiedlich, den finde ich fast noch spannender, um zu sagen, dass man da oft sowas drüber gestülpt hat und aber auch gar nicht weiß, warum. Also warum wird Lesen so hochgehalten? Mhm. Warum wird Lesen so positiv bewertet? Wir hatten es ja auch ein bisschen in der Medienfolge davon und auch ein bisschen vielleicht in der Glaubenssatzfolge, merke ich gerade. Sodass ich mich manchmal schon oft gefragt habe, wo das eigentlich herkommt, diese Lesensbewunderung, und ob die wirklich auch so eine Berechtigung hat, wie sie es hat. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil mein Beruf ist, ich bin Literaturagent, bitte kauft alle ganz viele Bücher, das ist super, das ist ganz toll, aber wann immer euch eine Buchhändlerin, ein Literaturagent oder sonst jemand sagen will, Lesen ist das Beste für dich und dein Kind, ist dann natürlich auch eine wirtschaftliche Konnotation dabei. Und ich finde, das fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch. Gute Eltern lesen, Komma, und kaufen bitte ganz viele Bücher. Da habe ich manchmal so, merke ich über die Jahre, so eine leichte, da stehe ich manchmal davor und denke mir, machen wir es den Leuten nicht manchmal noch schwerer, einfach zu irgendeinem geilen Mickey-Maus-Comic zu greifen, wenn wir ihnen diese ganzen Bilder noch rüberschieben.
Ja, das ist schon spannend. Also es scheint ja schon gesellschaftlich eine Art Konsens zu sein, dass es ein wichtiges Anliegen ist, Kinder an Bücher heranzuführen und Kindern das Lesen nahezubringen. Ne? Also es gibt ja in vielen Bundesländern auch solche Aktionen, dass zum Beispiel Eltern, die mit ihrem 2-3-jährigen Kind zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen, zu so einer Vorsorgeuntersuchung, dann so ein Buch geschenkt bekommen, ne, in so einer Aktion, Lesestart oder wie die dann heißen, vor Ort. Und dann sind da noch so kleine Anleitungen dabei, dass es wichtig ist, mit dem Kind täglich zu lesen und wie man das am besten machen soll. Dann gibt es diese Bücher teilweise noch in anderen Sprachen, weil man versucht hat zu sagen, ne, also auch Familien, die eingewandert sind, sollen sozusagen in ihrer Sprache und Kultur in dieses Vorlesen reinkommen. Man versucht da niedrigschwellig zu sein. Und gleichzeitig ist das ja sozusagen dann, ne, anscheinend ein Anliegen, das sozusagen auch finanziell unterstützt wird, zu sagen, wir müssen Kinder an Bücher heranführen. Das gibt es ja bei anderen Freizeitbeschäftigungen und Hobbys nicht in derselben Form. Ne? Also wir kriegen nicht alle beim Kinderarzt ein Brettspiel in die Hand gedrückt oder sowas, sondern es wird ein Buch verschenkt im Sinne von lesen Sie jeden Tag. Und ich will das gar nicht abwerten. Also wir haben hier noch manche Bücher stehen, die wir sozusagen geschenkt bekommen haben vor fast 20 Jahren beim ersten Kind und die immer noch gerne durch die verschiedenen Hände gehen. So. Und gleichzeitig, woran liegt das, dass wir sozusagen eine Stiftung Lesen haben, dass es Vorlesewettbewerbe gibt, dass es diese Millionen von Büchern, die da verschenkt werden, gibt? Warum ist, haben wir uns sozusagen gesellschaftlich darauf verständigt, dass wir gerade das so fördern müssen?
Die Gründe sind natürlich vielfältig und wir reden ja jetzt hier sozusagen in einem Ausschnitt, sagen wir mal. Aber ja, es ist schon, glaube ich, zu wissen erwiesen, dass Lesen / Vorlesen bestimmte Dinge, Entwicklungen beim Kind fördert. Das heißt, sich jetzt generell gegen Lesen und Vorlesen auszusprechen, wäre natürlich ein Humbug, den weder du noch ich, glaube ich, vorhaben. Gleichzeitig sind bestimmte dieser Kompetenzen, wenn wir jetzt auf Kompetenzen gucken, glaube ich, auch durch andere Medien oder durch andere, sage ich mal, Zustände zu erwerben. Also der Wortschatz meines Kindes explodierte durch Hörspiele vor allem. Also das ist ja unglaublich. Die hören dann 2 Jahre lang alle Was ist was Hörspiele und danach haben die ein Vokabular, wo du wirklich denkst, krass, wo hast du denn diese Formulierung her? Und beim Lesen ist es ja dieses Wörter für dich selber finden, Vorlesen als Kulturtechnik, eng verbunden auch mit Schreiben. Also wie schreibt man richtig? Auch das ist eine Kulturtechnik, die wir fördern möchten als Gesellschaft. Klammer auf, dank Rechtschreibkorrektur auch nicht mehr so wichtig wie früher, Klammer zu. Aber das sind sozusagen so Kompetenzen, die für uns, für die Gesellschaft wichtig sind. Und es gibt auch so Dinge, glaube ich, aus der Gehirnforschung. Und ein besonderer Punkt ist natürlich sozusagen, wenn du eine andere Sprache als deine Muttersprache hast, dass es dir auch beim Spracherwerb natürlich sehr helfen kann, dich mit Büchern auseinanderzusetzen. Und dann kommen die emotionalen Faktoren, Verbindung und Nähe zwischen Vorlesen, dem Erwachsenen und dem Kind. Und wenn wir jetzt sozusagen durch unsere Metabrille da jetzt so drüber gucken, dann glaube ich, dass man vieles davon auch anders erwerben könnte. Und ich will deswegen das nicht ersetzen, weil das ja super ist. Also das Ding ist toll, ja. Das kann nass werden und wieder trocknen. Es ist billig verfügbar. Du kannst es überall lesen und das mitnehmen. Also das Medium ist ein ganz tolles und ich liebe diese Buchbranche. Ich bin mein ganzes Leben drin. Alles super. Aber ähnlich wie die Angst vor der Bibliothekarin, von der ich vorhin erzählt habe, frage ich mich, ob wir Eltern da nicht einen Bärendienst erweisen, wenn wir sagen, eine gute Mutter liest jeden Abend ihrem Kind vor, ob sie kann oder nicht. Und ich will nur auf diesen Punkt raus. Ja. Und da merke ich, und dazu gibt es übrigens auch Studien, dass es mir da manchmal zu schwarz-weißig vorgeht.
Ja. Ja, ja, und das ist genau das, was ich meinte, ne? Also, ich habe das Gefühl, wir müssen hier immer uns nochmal so gegenseitig rückversichern, dass wir wirklich Bücher toll finden. Das müssen wir ja eigentlich nicht. Also, und dass ich eine Mutter bin, die auch mit ihren Kindern sehr viel liest, das kann man sich, glaube ich, denken bei meinem Beruf und bei dem, wie sehr ich selber fürs Lesen brenne. Für mich ist das sozusagen was sehr Natürliches und was sehr Einfaches auch mit meinen Kindern zu lesen, weil ich immer schon ganz viel gelesen habe. Und gleichzeitig merke ich eben genau das, was du sagst, dass ich mich manchmal so frage, tun wir dem Lesen einen Gefallen, wenn wir es auf so ein Podest stellen und quasi so tun, als sei das Lesen sowas nahezu Heiliges in der Kindheit, was durch nichts anderes ersetzt werden kann, was wichtiger ist als alles andere. So, ne? Also man kann ja auch Dinge schwerer zugänglich machen, ja, indem man betont, genau, wie unfassbar kostbar und besonders sie sind.
Ja, so, genau, das ist mein Punkt. Und ich glaube, dass das insofern wichtig ist, weil es keine kleine Gruppe ist an Eltern, die es betrifft. Also ich habe letztes Jahr an so einem Vortrag mal teilgenommen und ich habe mir hier die Zahlen abfotografiert. Über 30% der Eltern sind überfordert oder unsicher, was dieses Thema betrifft. Und wenn man jetzt aber versteht, dass über 30% der Eltern mit dem Thema eben Berührungsängste, Überforderungssituationen oder schlicht einfach den Nerv nicht haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn wir denen jetzt aber permanent erzählen, dass du das irgendwie noch hinkriegen musst, glaube ich, dann tun wir dem Lesen, diesen Kindern und diesen Eltern keinen Gefallen.
Ja.
Weil genervt vorlesen und ich bin der Erste, der es zugibt. Ich habe schon oft auch genervt vorgelesen. Ja. Im Nachhinein tut mir das sehr leid, weil ich denke, ich hätte lieber nicht vorlesen sollen als genervt vorlesen, weil das hebt ja alles auf.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich auch noch mal betonen möchte, dass diese Idee, dass man sozusagen Kindern unbedingt ganz viel vorlesen muss und zwar am besten auch jeden Tag, dass das sozusagen kulturell betrachtet noch eine sehr, sehr neue Idee ist. Also wir waren so die erste Generation, du und ich, von Kindern, für die sozusagen sowas wie tägliches Lesen überhaupt mehr oder weniger eine Option war. Und also wenn ich mir so anhöre, wie meine eigenen Eltern als Kinder groß geworden sind, wie meine Großeltern groß geworden sind als Kinder, da wurde auch mal eine Geschichte vorgelesen an Weihnachten oder so. Oder es gab ab und zu mal, dass sich jemand die Zeit genommen hat, ein Märchen zu erzählen oder so. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der man heute sagt, es muss sozusagen täglich und auch am besten mehrere Bücher und so passieren, diese Zeit hat man sich früher auch gar nicht so sehr genommen. Für die Beschäftigung einfach auch mit Kindern, gerade auch mit kleinen Kindern. Und für viele Kinder in der Generation unserer Eltern und Großeltern war dann irgendwann das selber lesen können und dann auch sich selbst in Buchwelten versenken können, ein ganz großer Schritt in Richtung Freiheit. Es war ja natürlich auch eine Flucht aus einer gewissen Enge, die viele Kinder und Jugendliche in ihrem Aufwachsen empfunden und erlebt haben. Und wenn ich dann da mich manchmal mit meinen Eltern oder auch mit meinen Großeltern drüber unterhalten habe, wie bedeutsam bestimmte Romane für sie in einer bestimmten Lebensphase waren und so, dann merke ich manchmal, dass ich so denke, ich weiß gar nicht, ob für unsere Kinder heute, die einfach über die modernen Medien schon so einen unglaublichen Blick in alle Ecken der Welt so haben, überhaupt noch ein Roman so eine Kraft entfalten kann, wie das vor 50 oder vor 80 Jahren der Fall war. Und gleichzeitig denke ich eben, dieses Vorhandensein von viel mehr und viel diverserer Kinder- und Jugendliteratur ist ja ein großer Schatz. Und es ist wunderbar, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit Kindern und Jugendlichen auf ganz mannigfaltige Weise so das Lesen zu entdecken. Aber dass das Spaß macht, klappt auch nur, wenn wir das Lesen so ein bisschen vom Podest schubsen und tatsächlich einfach auch sagen, was interessiert dich, worauf hast du Bock? Ja. Ne? Ja. Und wenn wir mal eine Phase haben als Familie, ne, ich hatte das so ein bisschen beim Spielen erzählt, wo wir so monatelang ganz intensiv was machen, zum Beispiel ganz intensiv spielen oder ganz intensiv lesen, und dann gibt es andere Phasen, da hat das Kind nicht so sehr Interesse dran, und dann folgt man auch den Interessen des Kindes und macht was anderes, dann darf das sein. Also wir hatten ein Kind, das sich zum Beispiel relativ lang mit dem Vorgelesen bekommen eher schwer getan hat, dass er auch sich schwer drauf einlassen, schwer konzentrieren konnte. Und mit dem haben wir tatsächlich eine Zeit lang als Abendritual abends noch eine Folge von so einer Kinderserie auf dem Smartphone quasi geguckt, so ein 5-Minuten-Gute-Nacht-Geschichten-Ding. Und ich hatte da immer ein richtig schlechtes Gewissen dabei, dass ich dachte, gute Eltern sitzen abends am Bett und lesen und ich sitze jetzt hier und hole das Handy raus. Und gleichzeitig war dieses abends noch 5 Minuten zusammen was gucken auch im allerbesten Sinne ein verbindendes Ritual. Ne? Kind im Arm, man guckt diese Geschichte an, man unterhält sich noch drüber und das Kind schläft danach gut und friedlich ein. Und im Nachhinein denke ich so, würde ich auch mal gerne so zu diesem jüngeren Ich hingehen und sagen, hey, das ist total okay. Und auch dieses Kind wird irgendwann seinen Zugang finden zu Dingen, die es teilweise auch lesen will. Aber jetzt gerade passt halt dieses andere Format besser. Das ist ja auch von Kind zu Kind verschieden. Und ich erlebe das manchmal bei Eltern, deren Kinder einen sehr leichten Zugang zu Büchern haben, die sehr gern sehr viel vorgelesen bekommen, dass da manchmal da so ein gewisser Stolz ist im Sinne von, ja, wir haben halt auch alles richtig gemacht, ne? Wir haben halt unseren Kindern das von Anfang an auch richtig beigebracht. Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr Demut, weil man kann sehr engagiert vorlesen jeden Tag und trotzdem ein Kind haben, das als älteres Kind entweder gar keinen Bock hat auf Lesen oder gar keinen Bock hat auf die Bücher, die man selber gut findet. Ne? Und das, was du so beschreibst, dass dann vielleicht ein Kind sagt, ich interessiere mich nur für Wissenstitel oder nur für Comics oder nur für Spider-Man, das ist gar nicht so ungewöhnlich, aber oft tatsächlich noch mit so einem gewissen Schamgefühl besetzt, als hätte man da vielleicht irgendwas falsch gemacht in der Lesesozialisation, dass das dann rauskommt.
Ja, ja. Und da spielen so viele Faktoren einfach eine Rolle, wie das am Ende ausgeht. Also ich finde gewisse Donald Ducks unglaublich sprachlich hervorragend. Finde ich toll, welche Sprachspiele und Bilder teilweise die ÜbersetzerInnen da verwendet haben. Es gibt auch immer wieder so Brüche, also zum Beispiel endet ja in der Kinder-Jugendliteratur irgendwann das illustrierte Buch relativ schnell, zack, und es ist jetzt eine geklaute These, die nicht bewiesen ist, aber in der Zeit fangen auch viele Jungs, heißt es ja immer, auf zu lesen. Und die Frage ist auch, ob es einfach daran liegt, dass es einfach nicht die richtigen Formate gibt. Was sicher auch einer der Gründe ist, warum eben jetzt Graphic Novels, comicartige Geschichten gerade für jüngere Jugendliche so auf dem Vormarsch sind. Etwas, was zur Generation meiner Eltern war, das ja wirklich, also waren das die, war das so, wie wenn man jetzt nur Romanhefte lesen würde den ganzen Tag? Also Comics war einfach, die haben eine gewaltige gesellschaftliche Aufwertung in den letzten Jahrzehnten hingelegt. Und ich muss immer an diesen einen Satz denken, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich glaube, dass das auch eine Lösung ist, um zu sagen, du möchtest gern, dass dein Kind liest, in Klammern wahrscheinlich sind das 2,5 Glaubenssätze, okay. Aber jetzt fang doch nicht auch noch an zu sagen, was es bitte zu lesen hat. Das kann eigentlich nicht klappen. Aber je freier, glaube ich, je selbstverständlicher dieser Umgang damit ist und dieses, mein Gott, dann liest du es halt oder dann fängst du halt mal 2 Jahre lang an, nur in der Zeitung rumzublättern, die vielleicht hier irgendwo rumliegt, desto eher, glaube ich, ist die Chance, dass man dann mit, keine Ahnung, 16, 18 oder erst später dann irgendwann mal von irgendwem aus seiner Peer Group ein Buch in die Hand gedrückt kriegt und sagt, hier, Paul Auster, musst du lesen. Und dann geht's plötzlich los, ja. Und das kannst du als Eltern alles nicht steuern. Und ich glaube auch nicht, dass wir das verbocken, wenn wir 2 Jahre lang das personalisierte Paw Patrol Buch vorgelesen haben.
Ja. Ja, also ich finde es echt total spannend, wenn ich mir so unsere Kinder anschaue, wie unterschiedlich da auch so, ne, diese Lesebiografien waren. Wir haben ein Kind, das halt auch so eine richtig, richtige Leseratte ist, unglaublich begeistert und viel liest, wofür wir viele Komplimente bekommen im Sinne von, oh, das habt ihr ja toll hinbekommen, alles richtig gemacht, wo ich immer so denke, ja, nee, ich will diese Lorbeeren gar nicht haben, weil ich erinnere mich auch, dass dieses Kind eine Zeit lang gar keine Lust mehr hatte zu lesen, also wirklich einfach aufgehört hat und dann über TikTok, ja, wieder zum Lesen kam. Das ist ja auch was, worüber gar nicht so viel gesprochen wird, aber geil, dieses BookTok ist ja so eine riesen Community und da werden ja Bücher sich gegenseitig empfohlen und es gibt wirklich mittlerweile Millionen Bestseller, die einzig und allein über diese App groß geworden sind und ganz viele Verlage haben ja mittlerweile eigene Imprints, die nur entstanden sind aus dieser BookTok-Community heraus sozusagen und aus deren Bedarfen. Und natürlich kann man dann wieder drauf gucken und sagen, ja, aber hypen die dann auch die richtigen Bücher und sind das dann nicht wieder alles nur diese banalen Dark-Romance-Bücher? Weißt du, man ist sofort wieder in so einem Werten drin, anstatt zu sagen, wir haben jetzt jahrelang drüber gesprochen, die jungen Leute lesen nicht mehr und jetzt lesen die jungen Leute wie verrückt. Und zwar gepusht durch soziale Medien, von denen es ja lange hieß, die ersetzen quasi Untergang. Die Bücher, ne? Und dann gibt's da so ganz eigene, natürlich auch Phänomene, ne? Dass da die Bücher eine bestimmte Optik oft haben, dass die Leute dann Fotos fotografieren von ihren Büchern, die sollen ja so einen Farbschnitt haben und so. Da kann man drüber schmunzeln oder man kann sagen, da entdeckt eine neue Generation auch das Buch als haptisches Medium, ne? Wie soll sich das anfühlen? Ja. Wie soll das aussehen? Wie soll das riechen? Wieder total für sich. Und unser Leserattenkind ist mega stolz auf seine große Bibliothek und wie schön die ist und wie gut kuratiert die ist. Und dann haben wir zum Beispiel ein anderes Kind, das sich lange mit Lesen sehr, sehr schwer getan hat in jeder Form. Und das tatsächlich angefangen hat, flüssig zu lesen über das Spiel Animal Crossing, was so ein Spiel für die Switch ist, wo man quasi so sich durch so verschiedene Welten bewegt, aber man muss halt ganz viel lesen auf dem Bildschirm dazu. Aha. Also da die gesamte Handlung dieser Geschichte erschließt sich nur lesend. Diese Person spricht nicht mit dir, sondern du musst es lesen. Mhm. Und dann musst du Entscheidungen treffen und dann wanderst du quasi durch so ein Abenteuer und dann passieren immer wieder verschiedene Dinge. Und das ist tatsächlich eine Form von Storytelling, fast wie in diesen Büchern früher, wo es doch auch mal so einen Trend gab, so dieses, wenn du diese Entscheidung triffst, lies auf Seite 49 weiter. Nur halt am Rechner. Und natürlich könnte man dann sagen, hey, was ist das denn? Das ist doch kein Lesen. Und gleichzeitig war das die Leseförderung, die sozusagen bei einem unserer Kinder dazu geführt hat, dass dann auch Bücher lesen ging, ne? Nachdem das funktioniert hat. Und da findet jedes Kind seinen eigenen Zugang und seinen eigenen Schlüssel so. Mhm. Und also ich habe da schon die anrührendsten Geschichten mitbekommen, dass auch ein Junge in unserem Bekanntenkreis wirklich jahrelang gar nichts gelesen hat und dann mit einem Thema für sich persönlich sehr gerungen hat, dann von seiner Patentante zu exakt diesem Thema eine Graphic Novel bekommen hat.
Genau.
Und die wurde dann wirklich so wie so eine Bibel.
Studiert.
Also der hat er überall hin mitgetragen und all seinen Freunden empfohlen. So dieses Buch fasst genau in Worte, was ich fühle. So. Und das fand ich so faszinierend, dass dann nach jahrelanger Leseabstinenz einfach ein Buch, ne, so Arsch auf Eimer mäßig gepasst hat und dann auf einmal diesen jungen Mann so abgeholt hat. Und das ist schon spannend, was da passieren kann, vor allem, wenn man eben diesen Druck so ein bisschen loslässt, ne?
Genau. Und nur das war es, glaube ich, was mir so wichtig ist. Es ist eine Kulturtechnik und ja, es ist ein gesellschaftliches Klebemittel und all das, aber eigentlich ist es Entertainment und dieses, wie du es vorhin so schön erzählt hast, von BookTok. Also, hey, sie lesen. Wie geil ist das denn? Noch dazu für die Buchbranche, das ist ganz toll. Aber was sie lesen, das ist doch jetzt auch noch, ist doch albern, ihnen das jetzt irgendwie vorzuschreiben oder auch da dann wieder so das Mäkeln anzufangen. Ja, also gute Geschichten haben die Menschen sich immer erzählt und wie die halt ausschauen, mein Gott, ja, also da jetzt das Naserümpfen anzufangen, das ist mir einfach fern.
Ja, weil du gerade sagtest, gute Geschichten haben die Menschen sich immer erzählt, da musste ich gerade dran denken, ich habe ja mal vor langer Zeit ein Jahr in Kanada studiert, also als Gaststudierende an der University of British Columbia in Vancouver und habe dort kreatives Schreiben studiert und da hatten wir einen ganz tollen Dozenten und der hat uns eben ganz viel erzählt über die Kunst des Storytelling und ihm war es eben auch immer wichtig zu sagen, eine gute Geschichte hängt nicht am Medium, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ob wir die in einem Buch erzählen, ob wir die mündlich erzählen, ob wir die in einem Film erzählen, in einem Song erzählen, das ist alles Storytelling, auch ein gutes Computerspiel kann Storytelling betreiben. So, ne? Und dann hat er in diesem Zusammenhang eben erzählt, dass er ehrenamtlich zusätzlich zu seiner Dozententätigkeit einmal in der Woche zum Kindergarten vorliest und dann kommt er da immer hin mit so einem Koffer voller Bücher und die Kinder dürfen sich was aussuchen, die dürfen aber auch selber was mitbringen, also von zu Hause. Und dann hat er eben erzählt, dass einmal so ein kleiner Junge auf ihn zukam mit so einem Lego-Katalog und sagte, kannst du heute daraus vorlesen? Und dann sagte er so zu uns, den Studierenden, und ich wäre kein guter Storyteller gewesen, wenn ich dazu Nein gesagt hätte. Und hat dann eben gesagt, also ein guter Storyteller nimmt auch einen Lego-Katalog und liest dazu eine Stunde und erfindet eine Geschichte und macht was mit dem, was er angeboten bekommt. Ne? Und er sagte dann so, das wäre ja furchtbar gewesen, dieses Kind zu beschämen und zu sagen, das ist ja gar kein richtiges Buch, was du da mitgebracht hast. Vielleicht ist das das Buchähnlichste, was es bei diesem Kind zu Hause gab. Oder es ist das, was für dieses Kind gerade am nächsten an seinem Herzen lag. So, das wissen wir ja alles nicht. Aber wenn wir das abgewertet hätten und gesagt hätten, nee, ich will eine richtige Geschichte lesen, ne? Hätten wir sozusagen eine ganz wertvolle Chance von Verbindung verpasst. Und das fand ich irgendwie so eine nette Anekdote, die mir jetzt immer mal wieder in den Sinn kommt, auch wenn meine Kinder manchmal Bücher anschleppen, wo ich so im ersten Moment denke, oh, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Es gibt auch Bücher, die ich so ein bisschen bewusst hinten ins Regal geschoben habe, in der Hoffnung, dass sie nicht so schnell wiedergefunden werden. Aber wenn eins meiner Kinder ankommt mit einem Buch und ich finde den Text total blöd oder was, dann erzähle ich was anderes zu den Bildern oder wir kommen irgendwie in Austausch zu dem Buch in anderer Weise, wenn meine Kinder das zulassen. Und ich versuche dann immer zu sagen, ich wäre keine gute Storytellerin, wenn ich nicht aus allem eine Geschichte machen könnte. Ne? Also das habe ich mir so ein bisschen mitgenommen.
Ja, klar. Und weil wir das wahrscheinlich eh so stark steuern oder viele da so hinterher sind, lohnt es sich da manchmal einfach ein bisschen weicher zu bleiben. Es ist eine wunderschöne Beschäftigungsform und je freier sie ist, desto weniger sie mit Schule, mit Beschultheit, mit müssen, noch drei Seiten so zu tun hat. Ich glaube, desto eher kann das jedes Kind so für sich entdecken, wenn es das denn möchte, ja, was das für ein Raum ist. Weil ich habe es erlebt, wie so ein Buch einfach so eine unglaubliche Rührung in mir auslösen kann, eine Rettung darstellen kann, eine neue Welt darstellen kann. All diese Abenteuer, die er lesen verspricht, die vergessen wir halt, wenn wir das immer nur so als Kulturtechnik betrachten, die möglichst reingebimst gehört.
Womit ich manchmal noch so ein bisschen struggle, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Fass jetzt noch aufmachen wollen, aber das fiel mir jetzt gerade noch so ein, ist, dass es ja ganz bekannte Kinder- und Jugendliteratur-Klassiker gibt, die auch sehr, sehr viele Menschen gelesen haben, sehr, sehr viele Menschen lieben, die jetzt heute oft nochmal durch so eine neue Brille betrachtet werden, im Sinne von, welche Weltbilder stehen dahinter, wie divers sind die, wie sind die Geschichten, was für eurozentristische Weltbilder werden hier gefestigt und so. Mhm. Und da kriege ich insbesondere in den sozialen Medien auch viele sehr erhitzte Diskussionen darum mit, welche Bücher man gar nicht mehr lesen sollte, welche Autoren überhaupt nicht mehr gehen, was alles gar nicht mehr in die Kinderzimmer Einzug halten sollte. Und da habe ich tatsächlich immer noch so einen gewissen inneren Kampf mit, weil ich diesen Argumenten mich nicht verschließen will. Und ich höre da sehr aufmerksam zu und habe auch selbst schon Entscheidungen getroffen, die durchaus beeinflusst waren, ne, von aktuellen politischen, gesellschaftlichen Geschehnissen. Ein Beispiel Harry Potter, ne, haben meine beiden großen Kinder gelesen, habe ich ihnen geschenkt, fand ich toll. Trage ich den jüngeren Kindern nicht mehr mit derselben Leidenschaft an, sondern warte eher so ab, weil ich einfach diesen ganzen J.K. Rowling Transfeindlichkeitskomplex so schlimm finde, dass ich so denke, ich will das nicht unterstützen, ich will das nicht in unserem Haus haben. Und gleichzeitig versuche ich mir auch immer noch diese Freiheit zu bewahren, zu sagen, nicht jedes Kinder- und Jugendbuch muss meinen heutigen moralischen Standards genügen, um ein spannendes Jugendbuch zu sein oder ein Kinderbuch zu sein. Und wir können in Austausch kommen mit Kindern und Jugendlichen über eine Zeit, in der Geschichten entstanden sind, warum da bestimmte Bilder vorgeherrscht haben. So, aber ich habe da jetzt keine abschließende Meinung dazu und wäre, glaube ich, aus Sicht mancher zu streng und aus Sicht anderer zu lax, was den Umgang angeht mit diesen Büchern. Hast du da eine Meinung zu? Hast du dich damit mal befasst?
Ich weiß schon, was du meinst. Für mich zerfällt es in verschiedene Ebenen. Also, Jim Knopf gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall sprachlich überarbeitet. Es geht für meine persönliche Meinung hier, auch wenn ich sie jetzt in einem Podcast kultur, sogar da gab es ja riesige Diskussionen, die immer sozusagen von, sagen wir mal, den ähnlichen Absendern dann irgendwie verbreitet werden. So hat man aber halt damals gesprochen und geschrieben. Nee, sehe ich nicht so.
Ja.
Also sozusagen rein auf der textlichen Ebene gibt es für mich da erstmal Grenzen. Dann inhaltlich, mir hat neulich jemand erzählt, dass TKKG auch in den jüngsten Folgen immer noch so, die Veganer sind irgendwie sozusagen so die doofen Körnerfresser. Also weißt du, sozusagen, wo so in der Folge von TKKG aus den 80ern, 90ern hätte ich das irgendwie, sagen wir mal, hätte das noch zum guten Ton von TKKG gehört, dass, wie heißt das Mädchen irgendwie,
Gabi.
Weißt du, so, dass Gabi irgendwie so die Hübsche ist. Aber ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob man das heute wieder tut. Und das, die dritte Ebene ist natürlich, und die ist natürlich die fast komplexeste, Autor versus Werk. Welche Opern hören sich Leute heute noch in der Oper an, um jetzt möglichst weit wegzugehen, weil ich irgendwie nie in die Oper gehe. das sind so meine Ebenen. Und bin zum Beispiel, finde ich super, dass ich das Gymnasium in Pullach umbenennen will. Ja, weil sie keine Lust mehr haben, Ottfried-Preußler-Gymnasium zu heißen. Und wer bin denn ich, sich da einzumischen? Also alles zu Kunst zu erklären, die man nicht mehr kontextualisieren oder verändern kann oder darf, das wäre jetzt nicht meins, wenn ich da so drauf gucke. Und ich habe oft das Gefühl, dass das dann so Ersatzdiskussionen sind. Also darf in Susanne Rotraut-Berners Wimmelbuch ein Pimmel drin sein, wenn das irgendwie nach in die USA lizenziert wird? Ja. Und was für ein Kulturclash das ist, wenn der Pimmel dann nicht mehr drin sein kann, nicht mehr, ist ein Pimmel, ja. Also, da wird dann oft was ganz anderes verhandelt. Und ich finde schon, dass es mein Recht und auch meine Aufgabe als Vater ist, Dinge entweder zu kontextualisieren oder sie hier einfach auch zu sagen, nee, das so nicht.
Das also, findet hier nicht statt. Ja, absolut.
Das findet hier nicht statt oder es, wenn es stattfindet, dann musst du dir da auf jeden Fall erstmal eine Kontextualisierung anhören. Und letztlich, sobald es Teenager werden, ist es viel unglaublicher, welche Inhalte in so einen Haushalt gespielt und gespült werden durch die Medien, dass man sich im Nachhinein denkt, da haben wir uns jetzt ja schon eine ganz schöne Grundsatzdiskussion gegeben.
Ja, nee, ich finde das total hilfreich.
Man ist nie der Einzige, der ein Kind prägt und auch ein beknacktes, stereotypes Hörspiel wird dein Kind hoffentlich nicht zum stereotypen Cis-Mann machen.
Ja. Nee, das ist total hilfreich, was du sagst, weil ich tatsächlich eben auch versuche, das genau so auszuloten. Also ich achte bei Büchern, die wir neu kaufen, durchaus auf eine Diversität, die mir auch wichtig ist. Ich finde es toll, dass gerade im Bereich der Wimmelbücher, im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, die jetzt auch neu geschrieben ist, eben auch eine neue und diversere Lebenswirklichkeit vorkommt. Und ich merke, dass es auch in den Köpfen meiner Kinder was macht. Ne? Also meine Kinder wachsen in einem sehr, sehr heteronormativen Umfeld auf in vieler Hinsicht. Also hier in unserer Umgebung gibt es sehr, sehr viele ganz klassische Mutter-Vater-Kind-Familien und das darf ja auch genauso sein. Und dann sind die durchaus manchmal irritiert, wenn die dann in einem Wimmelbuch sehen, da wird ein Kind von zwei Mamas in den Kindergarten gebracht und dann fragt durchaus ein Kindergartenkind mal, gibt's sowas etwa auch? Und dann finde ich es wertvoll, sagen zu können, ja klar, das gibt es hier und da kannst du das sehen und das gibt es ganz vielen Orten auf der Welt, auch wenn du jetzt vielleicht persönlich noch niemanden getroffen hast. So, ne? Und das kann ja sich noch ändern. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass ich so merke, und da bin ich nicht frei von Nostalgie, dass es gewisse Bücher gibt und Lieder und Gedichte und so, die kann ich gut loslassen und merke, die passen einfach nicht mehr in die Zeit. Und es gibt andere Dinge, die kann ich nicht loslassen, sondern die will ich dann lieber modifizieren, verändern, aber trotzdem noch vorlesen und erzählen. Aber dazu gehört natürlich auch eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Texten. Ne? Zu sagen, ich muss nicht Pippi Langstrumpf als Figur samt und sonders verwerfen, aber es gibt sozusagen Bände, die lese ich vor, und es gibt Bände, die lese ich nicht vor, und es gibt Bände, die lese ich modifiziert vor, und es gibt Bände, zu denen muss ich was dazu sagen. So, aber Pippi Langstrumpf liest man ja auch nicht mit Zweijährigen normalerweise, sondern mit bisschen älteren Kindern, wo man auch gewisse Dinge kontextualisieren kann. Und genau wie du sagst, also natürlich ist es unmöglich, unsere Kinder in einer Welt frei von Stereotypen großzuziehen, genauso wie es unmöglich ist, unsere Kinder frei von, weiß ich nicht, Diet Culture großzuziehen oder einer anderen gesamtgesellschaftlichen Phänomenen. Und ich glaube, manchmal kommt es darauf an, dass es eben auch noch was anderes gibt. Und ich merke bei meinen Kindern total oft, dass die auch über Dinge stolpern, die mir gar nicht aufgefallen wären, weil ihre Lebenswirklichkeit einfach so eine andere ist. Also meine Kinder sind wahnsinnig streng, was so Äußerungen von Erwachsenen angeht in Büchern. Die Lehrerin darf das so gar nicht sagen, Lehrer dürfen nicht so streng sein, ne? Wo ich dann so merke, ah ja, witzig, das wäre mir in den 80ern, 90ern gar nicht aufgefallen, weil das doch noch näher an meiner Lebenswirklichkeit war, dass es gewisse Autoritätspersonen gibt, die dürfen eigentlich alles sagen, und das empfinden dann unsere Kinder als anders.
Weil aus der Erwachsenenperspektive ist es ja oft so, dass man denkt, das geht doch psychologisch hier überhaupt nicht auf, oder es gibt überhaupt keine psychologische Ebene in dieser Rotzerzählung, die ich da gerade vorlesen muss. Ja, ja, klar. Also ich glaube, dass es manchmal auch so eine mitlesende Selbstkorrektur bedarf, aber man auch bei manchen Büchern sagen muss, nee, das, ich mag das nicht. Das ist auch okay, glaube ich.
Ja. Und ich mache tatsächlich aber auch einen Unterschied. Entschuldigung, sag du.
Nein, es ist einfach für mich nicht der Ort, an dem die Geisteshaltung der gesamten Familie sozusagen entschieden wird.
Ich wollte nur sagen, für mich macht es auch einfach noch einen großen Unterschied, ob jemand Bücher geschrieben hat, der schon tot ist, oder ob jemand immer noch lebt und in dieser Welt agiert.
Ja,
so, ne?
Ja, ja,
also wenn ich meinen Kindern Erich Kästner vorlese zum Beispiel, da muss ich auch bestimmte Dinge ändern. Und trotzdem kann ich das auch erklären, so, ne? Dass das aus einer anderen Zeit stammt einfach. Und so ein bisschen erzählen, wer Erich Kästner war und in welchem Kontext der sozusagen gelebt hat. Und um jetzt nochmal auf das Harry Potter-Beispiel zurückzukommen, J.K. Rowling ist ja am Leben und gesund und packt ihre transfeindliche Hetze überall ins Netz und sonst wohin und kokettiert durchaus auch damit und sagt, ja, ja, boykottiert ihr ruhig meine Sachen. Also meine Royalty-Checks reichen immer noch aus, um ganz, ganz viele transfeindliche Organisationen zu unterstützen. So, also so schnell geht mir das Geld nicht aus. Und das macht mir dann wiederum innerlich Stress, dass ich so denke, dann ist es nicht egal, ob ich irgendwelches Harry Potter Merch kaufe, ob ich irgendwelche Filme kaufe. Und da habe ich wirklich dann auch keine Lust, meine Kinder in die Welt von jemandem einzuführen, der sozusagen aktiv das mit dieser Welt generierte Geld nutzt, um gegen alles vorzugehen, was ich für gut und richtig halte. So. Und trotzdem sage ich dazu, das bedeutet, ich habe meinen jüngeren Kindern Harry Potter nicht so angetragen, im Sinne von, wir könnten
Entschuldigung, nur in der Taschenbuchausgabe.
Nein, nein, also wir haben die Bücher ja da, aber ich habe das jetzt nicht so angeboten. Und gleichzeitig, wenn jetzt von unseren Kindern, und das kommt natürlich irgendwann aus der Schule, so ein Wunsch käme, ich würde das gerne mal sehen, ich würde das gerne mal hören, dann würde ich da auch nach Wegen suchen und schauen, zu sagen, okay, natürlich können wir das lesen. Aber ich bin da dann tatsächlich auch ein bisschen, und das ist meine eigene Psychologie dann dahinter, so ein bisschen speziell, dass ich sage, dann würde ich tatsächlich speziell diese Bücher, wir haben die aktuell nur auf Englisch da, wenn wir die auf Deutsch bräuchten, irgendwo gebraucht kaufen oder so, damit da nichts bei J.K. Rowling ankommt, und ich würde halt sozusagen nichts kaufen wollen, wo direkt irgendwelche Zahlungen an sie gehen. Und natürlich ist mir klar, dass das ein Symbolismus ist, ne? Also auf die paar Euro von uns aus Deutschland kommt es wahrscheinlich nicht an, aber das wäre so mein Werte-Ethos, den ich auch meinen Kindern da so erzählen würde. Nicht im Sinne von, du musst ein schlechtes Gewissen haben, wenn du eine Geschichte spannend findest, die alle anderen in deiner Klasse gerade auch toll finden. Aber mir ist nicht egal, was Leute mit ihrem Geld machen. Natürlich können Leute privat machen, was sie wollen. Aber wenn sie öffentlichkeitswirksam mit solchen Büchern verdientes Geld nehmen, um damit anderen Menschen zu schaden, dann will ich das nicht mit meinem Geld unterstützen.
Genau, so ist es. Es ist auch so, dass wir oft, glaube ich, zu lange an den Kinderbuchheiligen unserer Kindheit hängen bleiben und man da ja derbe Enttäuschungen erlebt, wenn man die dann wieder rausholt nach 20, 30, 40, was auch immer, Jahren, denkt, Gottes Willen, also was habe ich da schon große Erwartungen gehabt und dann gemerkt, das kann man heute so gar nicht mehr vorlesen, es ist zu dröge, es ist zu langsam oder es hat eben inhaltliche Schwächen. Ja, ja. Und da lohnt sich dann einfach wirklich der Besuch, auch Stichwort Schwellenangst, in irgendeiner coolen Buchhandlung. Buchhändler lieben das auch und Buchhändlerinnen, wenn man einfach sagt, hör mal, ich will was mit Unterhaltung und mein Kind hätte es gern so und so und so. Man kann da auch wirklich mehr sagen als nur, können Sie irgendwas empfehlen? Dann wissen die auch meistens sehr gut zu helfen.
Ja.
Und da bin ich schon ein bisschen strenger. Es ist toll, dass wir die Buchpreisbindung haben und es ist toll, dass man Bücher auch online bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland kaufen kann. Das macht wirklich einen Unterschied, wenn man seine Bücher kauft. Ja.
Absolut, ja.
Hey, yeah. Kauft viele Kinderbücher oder lest viele Kinderbücher. Alle von Nora Imler auf jeden Fall.
Aber ohne Druck und schlechtes Gewissen und ohne sie auf den Podest zu stellen. Und wenn euer Kind mal keinen Bock hat auf Vorlesen oder gerade in einer Phase ist, wo es sich mit anderen Dingen lieber befasst, dann befasst euch gemeinsam mit dem Kind, mit dem, was das Kind gerade cool findet und fühlt euch nicht als schlechte Eltern. Und Lesen hat auch immer wirklich, da bin ich zutiefst überzeugt davon, auch was mit Persönlichkeiten zu tun, mit Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Es gibt einfach Kinder und Jugendliche, die finden da irgendwann einen Zugang zu und andere finden Zugang zu anderen Welten. Und das heißt nicht, dass sie deswegen ein schlechteres oder unglücklicheres Leben leben würden.
Richtig. Und ob es da was Neues gibt, Stichwort Tilipanda, darüber können wir ja ein andermal nochmal reden, aber ich denke für heute teasern wir es nur an, oder?
Ja.
Gut. Was uns dann zu den Sponsoren unserer heutigen Folge brächte und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Die Sponsoren unserer heutigen Folge, Octopulli, die kennen manche schon, die jetzt hier schon bei uns länger zuhören, denn die haben schon 2 Podcast-Folgen von uns gesponsert. Vielen Dank dafür. Yeah. Octopulli ist ja so ein faires, nachhaltiges Label, Klamottenlabel aus Berlin. Die produzieren Pullis und Shirts und auch Hosen. Und zwar die Pullis und Shirts auch für Kinder und Erwachsene. Und die haben wirklich immer wieder coole neue Designs. Jetzt gerade sind sozusagen die Frühlingsdesigns gedroppt im Shop und ich bin schwer verliebt in die Alpaka-Alltagsbegleiter und die anderen neuen Motive. Und die haben wirklich ganz, ganz schöne, hochwertige, weiche, angenehme Kleidung für die ganze Familie.
Voll gut. Was ich mir, um ehrlich zu sein, jetzt erst gesehen hatte bei Octopulli, ist, dass sie sogar mit solidarischen Preisen arbeiten. Das heißt, es gibt unterschiedliche Preise, je nachdem, und zwar nach Selbsteinschätzung, wer sich was leisten kann. Und solange manche BestellerInnen etwas mehr bezahlen, können auch andere BestellerInnen etwas weniger bezahlen, wenn es denn für ihren oder seinen Geldbeutel besser passt. Finde ich eine schöne Sache. Ihr findet Octopulli auf octopulli.de und weiterhin mit dem Code alleranfang2025 ist eure Bestellung nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz versandkostenfrei. Alle Infos wie immer in unseren Shownotes. Und damit dürfen wir in unsere Postfächer gucken.
Ja, genau. Wir haben zum Beispiel einen total schönen Kommentar bekommen zu unserer Demokratiefolge auf Spotify. Da schreibt jemand, super spannende Folge, wie immer. Mein Kind 5 ist in einer Kita, wo die Kinder ganz viel basisdemokratisch abstimmen. Zum Beispiel über Projekte, Ausflüge, Regeln, Essenspläne. Und ich staune, wie viel politisches Verständnis diese Kinder schon entwickelt haben. Und dass sie wissen, ihre Meinung zählt und ist wichtig, aber manchmal überwiegen andere Stimmen. Es ist wirklich nie zu früh, um mit Demokratieförderung anzufangen.
Cool, ja. Außerdem würde ich es auch wollen, über die Regeln mitzubestimmen, da wo es sozusagen möglich ist. Und ich erlebe das schon, dass Kinder, wenn man mit ihnen gemeinsam irgendwelche, wer darf wie hoch auf Bäume klettern, Regeln ausmacht, einfach insgesamt auch ja, zufriedener sind, weil sie sich halt einfach wirkmächtiger erleben. Also,
ja, also da musste ich auch dran denken, weil vor kurzem mich jemand total überrascht angeschaut hat, als ich gesagt habe, wenn ich mit meinen Kindern besprochen habe, zum Beispiel, wenn wir 2 Stunden nicht zu Hause sind und dann sowas besprechen wie, ihr dürft eine halbe Stunde was gucken und danach möchte ich, dass ihr ausmacht und dann was anderes macht, so, dass die sich dran halten. Und dann sagte diese Person so zu mir, aber was ist da der Kontrollmechanismus? Also wie kannst du denn sicherstellen, dass die das tun? Und der Kontrollmechanismus ist, wir haben das gemeinsam besprochen und wenn die das total blöd finden, dann diskutieren wir halt drüber, dann dürfen sie halt auch mehr gucken, aber das ist sozusagen was, wo die auch nicht einen Grund haben, uns zu hintergehen sozusagen, weil das sind ja gemeinsam vereinbarte Sachen.
Mhm. Man kommt auf jeden Fall in diese Richtung, selbst wenn es auch dann mal an einem Tag nicht klappt, verstehe ich gut. Mhm. Schön. Ich wollte dir noch eine Mail von Maria vorlesen zur Medienfolge.
Mhm.
Liebe Nora, das klingt vielleicht komisch, aber dank dir waren wir gestern Abend essen. So richtig im Restaurant. Seit unser Sohn mobil ist, haben wir das nicht mehr gemacht, denn unser kleiner Wirbelwind ist kein Kind, das sich mit Büchern oder Ausmalbildern beschäftigt. Er will rumrennen und lärmen, was in einem Restaurant, wo man sich natürlich auch gesellschaftskonform verhalten und andere GästInnen nicht stören will, super stressig ist. Nun hat aber bei uns um die Ecke ein neues Restaurant aufgemacht. Orientalisches Buffet und im Moment mit gemeinsamem Iftar, mein Mann ist muslimisch und wir wollten so gerne hin. Nachdem ich diese Woche die Medienfolge gehört habe und auch schon lange deine Ausführungen zu dem Thema folge, habe ich uns Anfang der Woche einfach ganz bewusst erlaubt, essen zu gehen, das Tablet mitzunehmen und den 2-Jährigen beim Essen mit Pepper Woods zu beschäftigen. Und guess what? Die Welt ist nicht untergegangen. An den Tischen um uns herum hatten auch einfach alle Kinder früher oder später ein Handy in der Hand, wenn die Erwachsenen aßen, Tee tranken, sich unterhielten. In migrantischen Communities erlebe ich generell einen sehr viel entspannteren Umgang mit dem Thema. So hatten wir einen wirklich schönen Abend, bei dem du gedanklich so ein bisschen mit am Tisch saßt. Vielen Dank dafür, viele liebe Grüße, Maria.
Oh, das ist so süß.
Cool, wir hoffen, es hat geschmeckt.
Ja, ne, und das ist total schön zu hören, ne? Diese innere Freiheit und auch wirklich dieses, und der Himmel ist nicht eingestürzt, ne? Es geht ja gar nicht um diese Extreme. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, setzt eure Kinder in Zukunft bei jeder Mahlzeit vor Pepper Woods, aber mal zum ersten Mal, vielleicht seit Monaten, ne, mal wieder rauszukommen und sich diese Erlaubnis zu geben, einen schönen, entspannten Abend zu haben, das finde ich so kostbar, so wertvoll. Und deswegen reagiere ich auch immer so empfindlich, wenn irgendwelche Leute so schimpfen und sagen, ja, die Eltern von heute, die sieht man ja immer in den Restaurants mit diesen Tablets, so, ja, als wäre das so ein Indikator für gute Elternschaft. Und man sieht dann aus so einer Momentaufnahme, da kann man ableiten, wie sich Eltern mit ihren Kindern beschäftigen, anstatt einfach mal zu sagen, wie schön ist das denn, dass Eltern einen Weg gefunden haben, ne, sich selber was Gutes zu tun, ihrem Kind was Gutes zu tun und dann wieder nach Hause zu gehen und vielleicht gestärkt zu sein für den Alltag. Also ich freue mich total, wenn wir da mit unserer Medienfolge ein bisschen Mut machen konnten.
Und das Kind erlebt entspannte Eltern beim Essen, man kriegt ja trotzdem viel mit, die Gerüche, das Restaurant und alles mögliche, Interaktionen, das ist einfach toll, ja.
Ja, also vielen Dank fürs Erzählen, Maria, das hat mein Herz berührt und orientalisches Buffet klingt super.
Genau, so ist es. Cool, gut, Nora, dann würde ich sagen, das war's schon wieder für heute, oder? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.